Die beiden Lesungen und das Evangelium handeln, wie sollte es anders sein, vom Geist. Oder sagen wir besser, von verschiedenen Phasen der Geisterfahrung. Und das macht uns natürlich klar, unsere Religion ist eine geschichtlich gewachsene Religion. Das Evangelium spielt am Osterabend, Erscheinung des Auferstandenen vor der Gruppe der Apostel, der engeren Anhänger Jesu ohne Thomas. Die Lesung aus der Apostelgeschichte ist 2-3 Jahre später. Den Tod Jesu und damit die Auferstehung wird heute eingeordnet, entweder am 7. April des Jahres 30 oder am 3. April des Jahres 32. Das kann man errechnen, weil die Schrift ja sagt, danach war ein Sabbat nach dem Pascha. Deshalb diese beiden Daten. Das zweite Ereignis, sagen wir im Jahre 35, ist auch wiederum ein innerjüdisches Ereignis. Und die zweite Lesung aus dem Korintherbrief ist sehr nah am erzählten Geschehen dran, denn Paulus gründet um das Jahr 50 diese Gemeinde in Korinth. Er geht dann nach Ephesus und schreibt seine Briefe nach Korinth. Nun gibt es eine überraschende Wahrnehmung. Der jüngste Text ist das Evangelium, in der Endredaktion wohl erst nach der Jahrhundertwende, sagen wir, um 110 entstanden. Und der schildert das älteste Ereignis, den Osterabend. Der zweitjüngste Text, die Apostelgeschichte, vermutlich in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden unter Kaiser Domitian, schildert dieses Pfingstereignis, wie wir es gewöhnlich im Gedächtnis haben. Und schließlich Paulus schildert etwas, was einige Monate, vielleicht ein Jahr zurückliegt. Nun ist überraschend, wenn wir beim Osterabend beginnen, dass im Johannesevangelium die Grundbotschaft von Ostern, nämlich die heißt am Anfang ganz schlicht mit einem Wort, er hat sich gezeigt, er ist erschienen, er hat sich sehen lassen. Also ein umwerfendes optisches Ereignis, das in der Sprache der jüdischen Bibel wie eine Gotteserscheinung geschildert wird, dass davon 70 Jahre später gar nichts kommt. Was schildert der vierte Evangelist? Er schildert ein Umschlagserlebnis. Es ist schon fast eine existenzielle Grundsituation des Menschen, die Jünger eingeschlossen, in Angst, und plötzlich wandelt sich das, dass einer auf sie geheimnisvoll zutritt, ihnen sagt, jedem Einzelnen und der Gemeinschaft Friede euch, und dann plötzlich Gelöstheit, Freude und dieser innere Friede zuströmt. Was sagt uns das? Schon wenige Jahrzehnte nach der Auferstehung war die Grundbotschaft, er ist erschienen, nicht mehr von solcher Zugkraft. So geht es uns ja auch, wenn jemand von einem umwerfenden Erlebnis von vor 30, 40, 50, 60 Jahren erzählt, muss man sagen, schön, dass du das erfahren hast, aber was sagt es uns heute? Der vierte Evangelist deutet die Geist- und die Ostererfahrung ganz neu als Umschlagserlebnis. Und das ist eigentlich für viele Bekehrungen durch die ganze Geschichte das Grundmuster und die unnachahmliche Pfingstsequenz aus dem 12. Jahrhundert von Stephen Langton aus Canterbury hat das in wunderbare lateinische Poesie gegossen. Man muss vielleicht manche Abschnitte in Latein hören. In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium. Also in der Mühsal, in der Hektik, in der Unrast des Lebens Ruhe, Frieden. In estu, in aufgehitzter emotionaler Situation, in aufgepeitschter Stimmung, temperies, Mäßigung, Rücknahme. In fletu, in unserem Jammer, in unserem Weinen, Trost. Diese innere Erfahrung wird hier beschrieben. Und es geht ja dann weiter. Das, was unrein befleckt ist, soll gewaschen werden. Das, was in uns trocken verdorrt ist, soll bewässert werden. Das, was krank ist, soll heil werden. Und das Rigide soll gebeugt, soll elastisch werden. Und schließlich das, was erkaltet ist, soll durch den Anhauch des Geistes erwärmt werden. Und schließlich das, was abwegig ist, Devium, soll in die richtige Richtung wiederkommen. Und das Ziel dieses wunderbaren Hymnus am Ende, da perenne Gaudium, gib dauernde Freude. Ja, das ist Geisterfahrung. Die dauernde Freude ist nicht dauernd anhaltend, aber sie blitzt immer wieder auf als Erfahrung des Geistes. Gehen wir zur Apostelgeschichte. Die Ereignisse nach der Auferstehung sind eigentlich aus den Texten des Neuen Testaments gar nicht so leicht zu rekonstruieren. Die meisten Fachleute sagen, vor allen Dingen Petrus, aber auch manche Frauen, aber ein relativ kleiner Kreis von Zeuginnen und Zeugen hatte diese umwerfende Erscheinungserfahrung. Und Petrus hat wohl die versprengten Leute gerade aus Galiläa wieder gesammelt. Und dann hat man eigentlich das gemacht, was auch Jesus tat. Man ist offenbar durchs Land gezogen, jetzt nicht mit der Botschaft, das Reich Gottes ist da, sondern er ist auferstanden. Jetzt wissen wir es. Er hatte Recht, Gott hat ihm Recht gegeben. Und diese zweite Bekehrungswelle nach Jesus stieß wieder mehr oder weniger in der Bevölkerung Galiläas oder auch Jerusalems auf taube Ohren. Und dann, das ist wohl der Kern des Pfingstereignisses, muss nach 2-3 Jahren, wie lange auch immer, eine ganz neue Gruppe von Juden zur ursprünglichen Urgemeinde dazugestoßen sein. Auslandsjuden, die eine ganz andere Sprache gelernt hatten als ihre Muttersprache, die allerdings nach Jerusalem rückgesiedelt sind. Und dieses Ereignis, dieses Schlagartige, dieser Zustrom, der wird in der Pfingstgeschichte poetisch verarbeitet und in diese Szene gekleidet. Und offenbar hat man das erfahren, wie die Urwucht eines Naturereignisses, Sturm und gleichzeitig Feuer, Begeisterung auf jedem Einzelnen. Und das Sprachenwunder ist vielleicht an die Geschichte, wir sagen, vom Turmbau in Babel angeschlossen, sozusagen als weiterführende Geschichte. Keine Geschichte in der Genesis ist oft so missdeutet worden wie diese Geschichte aus Babel. Babel ist übrigens in der Ursprache ein Schimpfwort. So dieses Gemenge, dieses Gedränge. Und das Wichtigste ist auch nicht der Turm, den die Maler so herausgestellt haben. Das Wichtigste ist eigentlich, dass sich alle Menschen in einer Stadt zusammendrängten. Es ist im Grunde eine Geschichte, dass der Mensch zur Herde wird und aus Ängstlichkeit sich dem einen großen Herrscher, dem einen großen Führer unterordnet, der auch noch eine Sprache dekretiert. Das kennen wir durch die ganze Geschichte. Also der Einheitsstaat, der blinde Herdentrieb aus Ängstlichkeit, der wird hier kritisiert. Und die Zerstreuung ist eigentlich ein Schöpfungsauftrag Gottes, bevölkert die ganze Erde. Und das wird hier in der Motivik offenbar aufgegriffen. Menschen aus verschiedenen Sprachen verstehen sich trotz und in aller Verschiedenheit dennoch. Das ist der Kern des Sprachenwunders. Und jetzt Paulus. Da geht die Erfahrung des Geistes wieder einen Schritt, eine entscheidende Phase weiter. Denn er schreibt an eine Gemeinde aus Juden und Heiden. Jetzt geht es über den jüdischen Horizont hinaus. Und was ist da das Problem? In 4 Kapiteln behandelt Paulus in diesem Abschnitt des Korintherbriefs Probleme des Gottesdienstes. Das Ganze mündet übrigens in das bekannte Hohelied der Liebe. Und es geht ihm um die Geistesgaben und vor allen Dingen eine Geistesgabe, die sehr verunsichert hat, nämlich die sogenannte Glossolalie, also die Sprache des Unbewussten, was lange verschüttet war, aber in der charismatischen Bewegung wieder einen großen Auftrieb erfahren hat. Ich gehöre nicht zu einer solchen Gruppe, aber war auf den Philippinen einmal bei einem solchen charismatischen Treffen eingeladen. Und das ist schon seltsam. Da redet jemand völlig unverständlich, ekstatisch. Und das kann durchaus verunsichern. Und Paulus schreibt am Anfang des 11. Kapitels, ich will euch schreiben, damit ihr euch mit diesen Dingen auskennt. Und Paulus sagt, ehrt die verschiedenen Gaben Gottes. Es gibt verschiedenste Gaben. Die Glossolalie, das war damals das Problem, das zu verstehen, aber es gibt auch die Gabe, so etwas zu deuten. Es gibt die Gabe einer Prophetie, dass jemand was spürt und voraussagt. Es gibt die Gabe der Heilung. Und alles bewirkt der eine Gott. Achtet als Gabe Gottes die unterschiedlichen Geistbegabungen. Und das Ganze mündet dann ins Hohelied der Liebe, das mit dem Satz eingeleitet wird, ich zeige euch jetzt nach diesen verschiedenen Geistesgaben einen Weg, der noch weiterführt. Und das ist die Symphonie der Liebe. Also sich nicht mit seinen Geistesgaben auf andere schielen, zurückgesetzt fühlen oder sich erhaben fühlen, sondern in dieser Symphonie der Liebe klingen alle Geistesgaben in ihrer je eigenen Qualität zusammen. Das ist das Anliegen des Paulus. Also Sie merken, die Geisterfahrung ist etwas, was in ihrer Dynamik wächst und sich immer mehr zeigt. Und die Frage natürlich, die kommen muss, was sagt uns das heute? Fangen wir mit dem Evangelium an. Ich denke, dass das Evangelium für unsere heutige Situation etwas sehr Zentrales beschreibt. Wir leben in einer säkularen Welt. Und die meisten ihrer Bekannten, unserer Zeitgenossen, in unseren Breiten zumindest, würden sagen, mit Gott oder mit Kirche kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin religiös nicht so begabt. Oder wie auch immer. Und da ist heute unsere Frage, wie können wir mit säkularen Zeitgenossen über das Religiöse reden? Ich denke, es wäre falsch, wenn wir über die Existenz Gottes streiten würden. Oder über die Existenz der richtigen Religion. Nein. Wenn, dann müssen wir über unser Erleben reden. Wie erfahren wir das? Und da ist das Urerlebnis des Religiösen die Erfahrung der Fülle, von Erfülltheit. Das kann in der Natur sein, das kann bei einem Kind, bei einem Partner, den man liebt, sein. Das kann etwas Undefinierbares sein, was sich als Friede und Fülle, als Erfülltheit in uns einstellt. Und die entscheidende Frage ist, kommen solche Erlebnisse der Fülle nur aus uns? Oder spüren wir da etwas, was über uns hinausgeht? Und was uns auch von dort als Kraft zufließt, das ist der Geist. Erlebnisse der Fülle, aber auch der Sehnsucht nach Fülle, des Ausbleibens von Fülle. Die können in der Verzweiflung enden oder in dieser Bitte um den Geist. Das wäre die erste Dimension, die ganz persönliche für uns heute. Das Zweite, die Apostelgeschichte. Der Zeithintergrund ist, der Sohn des Generals Vespasian, er ließ seinen Bruder umbringen, um selber Kaiser zu werden, war einer, der in der damaligen Welt als neuer Nero verschrien war. Er hatte auch einen ähnlichen Quadratschädel wie Nero. Und er ist der Erste, der sich als Kaiser Divus nennen ließ und gerade im Osten des Reiches auch als Gott verehrt wurde. Unter diesem Kaiser, dem Domitian, bringt Lukas hier die Vision der Vielgestaltigkeit, dass nicht das zunehmend autoritäre und in einer Militärdiktatur endende Römische Reich das Ideal Gottes ist, sondern die Vielgestalt der Kulturen, der Sprachen, der Völker. Da denke ich auch an unsere heutige Welt. Die neuen globalen Machtzentren, China, Russland, Amerika, scheinen sich die Welt aufzuteilen. Vielleicht ist die Chance unseres relativ kleinen Europa gerade die Vielgestaltigkeit, auch die relative Machtlosigkeit, weil es nämlich andere Mächte gibt, zum Beispiel Treue in Verträgen oder partnerschaftliches Miteinander von Völkern. Und ich denke, dass in dieser Richtung nicht als Deutscher hat man ohnehin verlernt, die Großmachtträume fahren zu lassen. Nicht die neue Großmacht, sondern die vielgestaltige Integrationsmacht ist die Macht der Zukunft. Und schließlich Paulus. Da geht es im Grunde um ein Grundproblem, das jeder von uns kennt. Wenn man so will, in einer Familie sollte beides entwickelt werden. Du bist als dieses Kind, als dieser Mensch unverwechselbar und bist mit dem, was du bist und wie du bist, unendlich wertvoll. Und du gehörst gleichzeitig zu einer Familie, zu einem sozialen Verband, zu einer Gesellschaft. Diese Balance zwischen urtümlichem Selbstsein, das ich im Grunde nur vor Gott zu verantworten habe und vor niemand sonst, und der Zugehörigkeit, es ist die wichtigste Lebensaufgabe. Und das ein Leben lang zu einer inneren Einheit zu bringen, das ist im Grunde das Lebenskunststück schlechthin. Sie merken, der Geist des Herrn erfüllt nicht nur das All, er will auch unsere Zeit erfüllen. Und was ich hier ein wenig gezeichnet habe, ist natürlich das Ziel, das Ideal. Und wir können eigentlich nie aufhören, immer nur zu sagen, komm, komm, Heiliger Geist, erfülle das Innerste meines Herzens, dass ich deiner Stimme folgen, aus der Intimität mit dir heraustrete und immer mehr der Mensch werde und wir die Gemeinschaft werden, die wir sein sollten, die wir vielleicht sogar sein könnten. Amen.